Guten Morgen auch von mir. Ja, vielen Dank der Band. Danke für euer Dienen, dass ihr uns mit reinnehmt ins Lob Gottes, dafür euch trefft, Zeit aufwendet. Ich weiß nicht, ob ihr den Wochenspruch eben gelesen habt, der hier vorne an der Wand stand. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Das passt sehr gut zur Predigt heute, zu unserem Thema. Zu unserer Predigtserie, Jesus fragt, was willst du? Also eigentlich so eine ganz simple Frage, was willst du? So eine Alltagsfrage, die Jesus heute stellt in Matthäus 20, ab Vers 20. Dürft ihr gerne mit aufschlagen und mitlesen. Wir wollen zu Anfang die Geschichte lesen, die 8 Verse, wo es um die wahre Größe im Reich Gottes geht. Da kam die Frau des Zebedäus mit ihren Söhnen zu Jesus und warf sich vor ihm nieder. Sie wollte ihn um etwas bitten. »Was möchtest du?« fragte er. Sie antwortete ihm, »Erlaube doch, dass meine beiden Söhne in deinem Reich neben dir sitzen, der eine an deiner rechten Seite und der andere an deiner linken Seite.« Jesus entgegnete, »Ihr wisst nicht, um was ihr da bittet. Könnt ihr den bitteren Kelch trinken, den ich trinken werde?« »Das können wir«, erklärten sie. Da sagte Jesus zu ihnen, »Meinen Kelch werdet ihr zwar auch trinken, aber darüber zu verfügen, wer an meiner rechten und an meiner linken Seite sitzen wird, das steht mir nicht zu. Wer dort sitzen wird, das hat mein Vater bestimmt.« Die übrigen 10 Jünger hatten dem Gespräch zugehört und ärgerten sich über die beiden Brüder. Da rief Jesus sie alle zusammen und sagte, »Ihr wisst, dass die Herrscher über die Völker sich als ihre Herren aufführen und dass die Völker die Macht der Großen zu spüren bekommen. Bei euch soll es nicht so sein. Im Gegenteil, wer unter euch groß werden will, soll dem anderen dienen. Wer unter euch der Erste sein will, soll zum Dienst am anderen bereit sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben.« Die Mutter von Jakobus und Johannes kommt zu Jesus, wirft sich zu seinen Füßen nieder und wahrscheinlich wird hieran schon deutlich, es geht um ein bisschen mehr als eine Frage, kannst du mir mal das Salz reichen oder so, als Jesus fragt, was willst du? Was sie da raushaut, ist also so auf den ersten Blick oder ja, wenn man so das zum ersten Mal liest, eigentlich eine Unverschämtheit. Also was für eine krasse Frage. Sie fragt, wie sieht's denn aus mit meinen Söhnen? Kann der eine nicht rechts und eine links von dir sitzen, wenn du dein Reich aufrichtest? Das Spannende ist, das war ja kurz davor, Jesus und seine Jünger waren schon auf dem Weg nach Jerusalem, um dort siegreich einzuziehen, so zumindest die Vorstellung der Jünger, um Gottes Reich aufzurichten. Ich glaube, so ganz hatten sie immer noch nicht verstanden, was Gottes Reich überhaupt ist, obwohl Jesus Tag und Nacht darüber berichtete, gingen sie wahrscheinlich noch sehr stark von einem Reich aus, was ähnlich der Reiche dieser Welt ist. Deshalb Jesus auch später mit dem Vergleich in Vers 26 und Vers 25, wo er sagt, die Großen und die Machthaber in dieser Welt, die beherrschen ihre Untertanen. Und ich glaube, dieses Verständnis war auch noch bei den Jüngern, wenn Jesus jetzt sein Reich aufrichtet, dann braucht er auch Minister. Dann braucht er Leute, die mitentscheiden. Und das ist so die Rangordnung, die Personen, die rechts und links vom Machthaber, vom König, vom Kaiser sitzen, das sind diejenigen, die ganz, ganz viel mitzureden haben. Das sind eigentlich die Mitregenten. Ich weiß nicht, was die Mutter von Jakobus und Johannes vorhatte, ob sie so die Zukunft ihrer Söhne sichern wollte und mal gesagt hat, ja, fragen wir da mal nach. Da sind sie in guten Händen und alles ist geklärt. Ist vielleicht ein Stück weit auch normal bei Eltern, dass man sich um seine Kinder kümmern will. Das sind schon ambitionierte Vorstellungen hier. Aber man muss auch verstehen, was zuvor passiert ist. So ganz aus der Luft gegriffen war diese Bitte nämlich nicht von dieser Frau. In Matthäus 19, Vers 28, lesen wir nämlich, dass Jesus seinen Jüngern sagt, dass sie auf 12 Thronen sitzen werden und die Stämme Israels richten werden. Also Jesus hat davon schon gesprochen, von diesem Bild, dass die Jünger irgendwo Mitherrscher sein werden. Und wir sehen später auch an der Reaktion von Jakobus und Johannes, so ganz unwissend waren sie nicht, dass ihre Mutter diese Frage stellt. Es gibt noch eine Parallelstelle in Markus 10, dort wird gar nicht von der Mutter berichtet. Also Jakobus und Johannes waren da schon irgendwie mit im Boot, vielleicht haben sie auch ihre Mutter vorgeschickt, ja. Das heißt, Jesus hat ihnen gesagt, ihr werdet irgendwie mitregieren und sie haben vielleicht gedacht, ah, nutzen wir doch die Chance, uns da ein bisschen zu positionieren. Jesus sagt hier, ich finde es spannend, dass Jesus nicht sagt, hey, das ist alles Schwachsinn, es gibt keine Rangfolge, da ist Vater, Sohn und Heiliger Geist im Reich Gottes und das war's dann. Jesus verneint es gar nicht, sondern er sagt, hey, ihr könnt schon etwas dafür tun, einen Ehrenplatz im Reich Gottes zu bekommen. Er verneint das nicht einfach alles und sagt, im Himmel ist alles gleich, da herrscht Kommunismus, abgesehen von Gott vielleicht, sondern er sagt, nein, da gibt es auch verschiedene Stellungen und du hast die Möglichkeit, ein Großer im Reich Gottes zu sein. Und er sagt auch gleichzeitig, das gibt's aber nicht umsonst. Also er stellt ja diese Rückfrage und sagt, könnt ihr den Becher trinken, den ich trinken werde? Das, was Jesus erlebt hat, das ganze Leid dieser Welt auf sich genommen. Zu dieser Zeit wussten sie auch noch nicht, was das bedeutet. Weiß nicht, ob sie überhaupt wussten, was Jesus damit meint. Könnt ihr den Becher trinken, den ich trinke? Vielleicht war so ihre Vorstellung, ja klar, so als Regent und Mitregent hat man so einige Leiden. Jeder von euch kennt das, der irgendwo Verantwortung übernimmt. Verantwortung bedeutet auch ein Stück weit Leid oder viel Arbeit, Stress, Mühe. Vielleicht war das ihre Vorstellung. Ja klar, wenn wir mitregieren, dann wissen wir, das heißt ein großer Einsatz an Zeit und Entbehrungen und so weiter. Aber Jesus macht ihnen dann auch deutlich, dass sie eine sehr eindimensionale Sicht haben auf das Reich Gottes. Dass sie gedacht haben, vielleicht fragen wir nur mal nett nach und dann können wir den Ehrenplatz neben Jesus einnehmen und wir bringen uns hier schon mal ein bisschen in Position. Ich glaube, das ist so ein sehr menschliches Denken, was man auch heute aus unserer Zeit noch kennt oder vielleicht noch viel mehr, wenn es darum geht, einen besonderen Posten einzunehmen, vielleicht gerade auf der Arbeit, in der Wirtschaft oder sonst wo. Wie funktioniert das? Oft sind nicht die Menschen in Führungspositionen, die dafür super geeignet wären, sondern oftmals auch die Leute, die sich gut positioniert haben, ja, weil sie geschickt taktiert haben, die richtigen Beziehungen geknüpft haben, dem Vorgesetzten zur rechten Zeit genug Honig ums Maul geschmiert haben oder sich durch irgendwelche Intrigen nach vorne gearbeitet haben, indem man andere Leute klein macht, niedermacht und sich selbst irgendwie positioniert. Ich glaube, so läuft es heute ganz stark und nicht immer sind die geeignetsten Leute in Führungspositionen, sondern der sich gut positioniert. In Sansibar oder in Tansania, da war das immer so, wenn einer einen besonderen Posten hatte in der Regierung oder bei der Polizei oder sonst wo, dann wurde erst einmal die ganze Familie versorgt, auch mit irgendwelchen Pöstchen und Verantwortungsbereichen. Das war dann egal, ob der Cousin dafür geeignet war oder nicht. Da ging es einmal darum, einfach mal die Familie zu versorgen. Wir sagen mir heute, das ist ja unverantwortlich hier, das wird hier niemals passieren. Ich glaube, bei uns ist es weniger die Blutsverwandtschaft, die da ausschlaggebend ist, sondern vielleicht das eigene Geschick, sich gut zu positionieren. Aber ich glaube, wer der Putzfrau nicht genauso viel Respekt und Wertschätzung entgegenbringt wie dem Konzernchef, der ist charakterlich eigentlich ungeeignet, eine Führungsposition zu übernehmen. Und in dieser Welt ist es leider oft so, dass die Menschen weiterkommen, die sich gut positionieren. Aber dazu mehr noch später in Vers 26, was es bedeutet, ein Großer im Reich Gottes zu sein. Also nicht die Machthaber, nicht die Leute, die sich gut positionieren oder die besonders geschickt sind. Und das, was die Jünger hier machen, das hat mich erinnert an so manche Jungscherstunde oder an so manche Fahrt in der Freizeit. Da kriegst du da manchmal schon eine WhatsApp von manchen, ey, kann ich eigentlich vorne sitzen? Ja, so 3 Wochen vor der Freizeit, ja. Und dann denkst du, okay, ist jetzt hier Sitzplatzreservierung wie bei Ryanair oder so. Hab mich da immer schwer getan. Und bei Kindern schmunzelt man und lacht da irgendwie drüber, ja, da will sich einer schon mal den Platz vorne sichern. Und bei den Erwachsenen ist es oft nicht anders, nur dass man es vielleicht ein bisschen geschickter angeht, so dass man es nicht gleich merkt. Da bringt man sich vielleicht in Stellung ein bisschen mehr hintenrum und weitaus oder ein bisschen geschickter. Ja, die Jünger streben hier ein Stück weit nach Macht. Das hat so ein bisschen einen bitteren Geschmack. Charlie Chaplin hat mal gesagt, Macht brauchst du nur, wenn du etwas Böses vorhast. Für alles andere reicht Liebe, um es zu erledigen. Ich weiß gar nicht, wusste lange, dass dieser Komiker auch ein Philosoph war, aber das hat mich beeindruckt, dieser Satz. Macht brauchst du nur, wenn du etwas Böses vorhast. Für alles andere braucht es nur Liebe, um es zu erledigen. Ja, die Jünger dachten noch ganz stark, ihr Denken war noch stark von dieser Welt geprägt, als es ums Reich Gottes ging. Jesus sprach auch immer vom Reich Gottes, vom Reich der Himmel eigentlich. Aber irgendwie dachten sie, Jesus zieht in Jerusalem siegreich ein mit dem Schwert, vertreibt die Römer und richtet sein Reich auf und baut Israel wieder auf, diesmal endlich zur Weltmacht. Aber die Frage der Jünger ist von dieser Seite auch spannend, habe ich gedacht. Als sie fragen, wer zur Rechten und zur Linken Jesu sitzen darf, habe ich gedacht, eigentlich ist dieser Platz ja auch schon belegt, das hätten die Jünger auch wissen müssen. In Markus 16, Vers 19 steht zum Beispiel, dass Jesus an der Rechten Gottes sitzt. Das heißt, die linke Seite von Jesus war eigentlich schon vergeben, wenn man das jetzt mal ganz bildlich vorstellt, ja, dann hat das gar nicht mehr funktioniert eigentlich. Ich habe das in der letzten Predigt, habe ich ein wichtiges Prinzip oder wie ich denke, ein wichtiges Prinzip des Reiches Gottes mit euch herausgearbeitet, und zwar das Prinzip, dass das Reich Gottes nicht von dieser Welt ist und in irgendwelchen Gebäuden oder Institutionen existiert, sondern Gottes Reich existiert in dem Herzen der Menschen. Überall dort, wo Menschen sind, die Jesus im Herzen haben, dort ist Reich Gottes. Das kann dann auch in einem Gebäude sein oder in einer Institution. Aber das Reich Gottes ist im Herzen der Menschen. Und hier sehen wir ein weiteres ganz wichtiges Prinzip im Reich Gottes. Erst einmal, dass die Prinzipien im Reich Gottes ganz anders sind als die Prinzipien in dieser Welt und deshalb auch schwer zu verstehen. Aber das Prinzip, was Jesus hier deutlich macht, ist, wer sich im Reich Gottes etablieren möchte, der muss dem anderen dienen. Das ist völlig entgegengesetzt zu dem, was diese Welt sagt. Wenn du nach vorne kommen willst, Macht und Einfluss willst, dann brauchst du kräftige Ellbogen oder eine ganze Portion Glück, das passiert auch ab und zu. Aber mit den Ellbogen geht es meistens schneller. Und das Dienen ist, glaube ich, etwas, was heute nicht so sehr in Mode ist. Man hört es nicht. Heute gibt es viel Selbstoptimierung und man achtet eher auf sich selbst, aber dem anderen zu dienen, das ist schon ein bisschen aus der Mode, und so dienstbare Menschen sind oft so die Idioten. Ja, das sind so die Leute, die man ausnutzen kann, die machen alles, man muss nur lang genug fragen und jangeln und dann dienen die einem. Und manchmal, weil Dienen heute auch so out ist, sind wir manchmal in der Gefahr, auch diese Prinzipien dieser Welt anzunehmen und zu sagen, ja, wenn ich irgendwie vorwärts kommen will, muss ich mich schon ein bisschen durchsetzen. Das ist schon wichtig. Aber die Prinzipien, die Jesus hier aufstellt, sind ganz anders. Ich glaube aber übrigens, dass Dienen noch nie wirklich in Mode war. Ich glaube, es gab nie wirklich eine Zeit, wo man gesagt hat, Dienen, das ist richtig gut. Da kriegst du super Anerkennung. Aber was ich das Schöne finde dabei, ist, du kannst im Reich Gottes Karriere machen, um es mal so auszudrücken, ohne Bildung, ohne besondere Gaben, ohne wichtige Beziehungen, ohne große Ressourcen. Ist das nicht genial? Also dieses Prinzip sagt eigentlich, hey, wenn du im Reich Gottes jemand sein willst, dann brauchst du nicht die Dinge, die in dieser Welt so wichtig sind. Wenn man sagt heute, man kann heute gar kein Vermögen mehr anhäufen, außer du erbst viel und so, ja, dann sagt man, oh Mist, wenn ich das nicht habe, wie komme ich denn in dieser Welt zurecht? Da hatte ich ja Pech. Bei Jesus hast du kein Pech, du brauchst keine Vorbildung, Ressourcen, gute Beziehungen oder ein gutes Familienkonstrukt. Eigentlich träumt doch jeder irgendwo von dieser Story, ja, dieser American Dream, ja, vom Tellerwäscher zum Millionär. Ja, das ist der Stoff, aus dem Filme gemacht werden und auch Träume. Aus nichts alles machen. Das Maximale rauszuholen, ohne wirklich gute Startbedingungen gehabt zu haben, ohne Starthilfe. Und ich finde, das Schöne bei Jesus ist das möglich, bei dem Prinzip in seines Reiches ist das möglich. Also das Reich Gottes ist ein Eldorado für Selfmade-Millionäre. Wenn du Reichtum als etwas Geistliches siehst, oder wenn wir den geistlichen Reichtum nehmen, um in Gottes Reich reich zu werden, brauchst du kein Glück. Du brauchst ein dienendes Herz. Und ich glaube, dass es manchmal schwierig ist, für uns heute in unserer Zeit, das so zu sehen. In Kapitel 19 schreibt Jesus wird berichtet über diesen jungen Mann, der ganz viel hatte, viel Geld, und sagt, ich habe alle Gesetze eingehalten. Und Jesus sagt, verkauf alles, was du hast. Und er kann es nicht. Und Jesus sagt, eher geht ein Kamel durchs Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Reich der Himmel kommt. Und ich glaube, Reichtum führt uns oft zu Stolz. Vielleicht jetzt nicht so ganz krass, dass man das sieht oder sagt, aber die Gefahr ist immer da, dass man sagt, ich habe ein Haus, ich habe Familie, irgendwie habe ich das doch schon ein bisschen hingekriegt. Wir, die wir hier leben und hier sitzen, sind alle reich, das vergessen wir manchmal. Ich denke immer, der Reiche, ja, das sind die, die so viel haben, dass sie sich nie Gedanken machen müssen. Aber wenn wir die ganze Welt betrachten, dann gehören wir zu den reichsten 2 oder 3%. Und Reichtum bringt immer die Gefahr des Stolzes, dass ich es geschafft habe, dass ich mich doch irgendwie durchgesetzt habe. Aber eine Karriere im Reich Gottes sieht ganz anders aus, und ich freue mich, einmal im Himmel zu sehen, wer dort die Ehrenplätze hat. Wer wirklich Großartiges geleistet hat im Reich Gottes. Nicht, weil er so viel gemacht hat oder so besonders war oder so bejubelt oder beklatscht wurde, sondern vielleicht ganz einfach, weil er so gedient hat, mit einem aufrichtigen Herzen, und vielleicht so gedient hat, dass es noch nicht mal sichtbar wurde für viele. Dass es noch nicht mal aufgefallen ist. Man sagt immer, wenn die Großen im Reich Gottes sterben, dann gibt es eine große Beerdigung und mediales Gerummel. Vielleicht, es kann sein, aber es kann auch sein, dass es einfach die Menschen sind, die treu ihren Dienst getan haben und an der Rechten Gottes sitzen werden, weil sie gedient haben. Vielleicht ohne, dass es jemand gesehen hat. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal in einem Hotel übernachtet habt ob ihr darauf achtet, wieso der Service ist, oder ja, ob ihr einfach sagt, ja, Jugendherberge, Hauptsache das Bett ist halbwegs gemacht und das Klo ist sauber und das reicht mir schon. Wenn man so in einem Hotel ist, dann ist ja Service ist das A und das O. Ja, da wird geguckt, dass es den Gästen gut geht, man will sich ja entspannen. Und gutes Service sieht man eigentlich daran, oder merkt man daran, dass man die Leute gar nicht sieht, die das tun. Ja, wenn du in deinem Zimmer bist und willst vielleicht mal aufschlafen im Urlaub, und da kommt dann einer um 9 Uhr rein und sagt, jetzt machen wir mal das Zimmer, putzen wir mal. Dann sagst du, das ist jetzt nicht so prickelnd, ja. Sondern ein guter Service ist, wenn du vielleicht abends von deiner Tour zurückkommst und siehst, das Bett ist gemacht, das Klopapier ist gefaltet und es sind neue Handtücher da und alles ist wunderbar. Dann merkst du, wow, da hat dir jemand gedient, du hast es gar nicht gemerkt. Das ist eigentlich guter Service. Und ich glaube, wenn Jesus hier vom Dienen spricht, dann müssen wir uns auch die Frage stellen, wie dienen wir denn? Wie sieht denn dieser Dienst aus? Wer bist du, wenn dich keiner sieht? Ich glaube, dass Dienen dann besonders schwer ist, aber an dieser Stelle ist Dienen, das ist die Essenz von Dienen, wenn dich keiner sieht. Wenn dich jemand sieht, ist immer noch so ein bisschen die Gefahr dabei, ja, dass du es machst, gibt dir auch Anerkennung, sagt dir vielleicht jemand Danke. Aber wer bist du, wenn dich keiner sieht? Vielleicht auch keiner sieht vor allem von den anderen Himmelsbürgern oder von deinen Geschwistern. Wie sieht es dann mit Dienen aus? Dienst du auf der Arbeit oder erfüllst du einfach nur deinen Vertrag? Hast du jemals deinem Chef gedient? Ich meine, es ist noch kein Dienst, wenn du deine Arbeit tust, für die du bezahlt wirst. Das ist ein Vertrag, das ist eine Abmachung. Aber hast du ihm mal gedient, ohne eine Gegenleistung zu erwarten? Oder wie ist es in der Familie? Wie dienst du da? Oder bei deinen Freunden? Die Worte, die Jesus hier verwendet für den Dienst, also wer unter euch groß sein will, der sei euer Diener. Das ist das Wort Diakonos, wo wir unser Wort Diakon ableiten. Und Jesus geht aber hier noch einen Schritt weiter, das wird nicht in jeder Übersetzung deutlich, in Elberfelder wird es deutlich, dort steht nämlich, wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Sklave. Doulos, das ist der Sklave. Also Jesus spitzt das nochmal zu und sagt, wer euer Diener, wer unter euch der Erste sein will, der sei euer aller Sklave. Und Jesus sagt das, weil er im Begriff ist, genau das zu leben. Gott dient an dieser Stelle den Menschen und das ist völlig ungewöhnlich, indem er sagt, ich gebe mein Leben für euch. Das ist das, was Jesus sagt in Vers 28. Der Sohn des Menschen, der ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Jesus hat es ultimativ gelebt. Mehr Dienst kann man nicht leben. Jesus ist das ultimative Vorbild. Er ist für uns gestorben, um uns zu dienen, um uns Menschen zu dienen. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, wie es in Vers 28 steht hier, in der Elberfeld-Übersetzung. Der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen. Und ich habe so gedacht, dienen und bedienen, ist es eigentlich dasselbe? Gibt es da einen Unterschied? Ich glaube, Jesus ist auch nicht gekommen, um dich zu bedienen. Jesus ist gekommen, um dir zu dienen. Dieses deutsche Wort bedienen, das ist manchmal ein bisschen irreführend. Es ist auch hier im Urtext, steht das gar nicht so drin, sondern dort steht eigentlich, Jesus ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen. Dieses Bedienen ist ein bisschen missverständlich hier übersetzt in der Elberfelder, aber es hat mich so auf diesen Gedanken gebracht, Dienen vielleicht so ein bisschen zu definieren, gerade mit diesem Wort bedienen. Was ist der Unterschied zwischen dienen oder bedienen? Ein besonderer Unterschied ist, bedienen ist zeitlich begrenzt. Ja, wenn wir jetzt mal so das Bild nehmen, du gehst in ein Restaurant, setzt dich dahin, da lässt du dich bedienen. Das ist aber dann auch vorbei, wenn du wieder das Restaurant verlässt. Außerdem geht es beim Bedienen oftmals darum, dass du eine Gegenleistung bekommst. Natürlich wirst du im Restaurant bedient, aber am Ende musst du auch bezahlen. Du bezahlst, um bedient zu werden. Und was beim Bedienen auch noch anders ist, bedienen kannst du dich selbst. Ja, wir benutzen das Wort für zwei verschiedene Sachen. Du kannst dich bedienen lassen, aber du kannst dich auch selbst bedienen. Ja, gibt es auch im Restaurant, ein Selbstbedienungsrestaurant. Da musst du dich selbst bedienen. Ja, du kannst dich selbst irgendwo, was weiß ich, am Holz vom anderen bedienen. Das nennt man dann Diebstahl. Ja, aber man kann sich auch, man kann sich selbst bedienen. Das ist irgendwie komisch, was wir aus diesem Wort da im Deutschen gemacht haben. Weil Dienst bedeutet eigentlich, dass es etwas Selbstloses ist. Und Jesus spricht aber nicht davon, dass wir jemanden bedienen sollen, oder bedient werden, sondern du kannst beim Bedienen immer eine Gegenleistung erwarten. Davon spricht aber Jesus nicht. Jesus sagt hier, wer der Größte sein will, der soll ein Diener und ein Sklave sein, kein Dienstleister. Das ist was anderes. Und wenn es ums Dienen geht, dann habe ich mich an der Stelle gefragt, okay, Jesus hat hier einen krassen Anspruch. Er sagt, boah, wenn jemand unter euch groß sein will, der sei euer aller Diener. Das klingt so nach, ein Stück weit auch nach Überforderung. Also ich kann ja nicht immer nur dienen, da brenne ich ja irgendwann aus. Das war so der Gedanke, der mir kam. Ja, was, wenn du immer nur dienst, immer nur tust, immer nur für andere, ist das nicht auch schädlich? Und ich habe mir so die Frage gestellt, gibt es ein zu viel Dienen? Also kann man das auch ins Negative treiben und sich damit selbst zerstören? Ich glaube, es gibt kein zu viel Dienen. Das hat uns Jesus gezeigt, so wie er gelebt hat. Was wir bei Jesus aber auch sehen, ist, dass er sich zum Beispiel Zeit für sich selbst genommen hat. Also es war kein Bedienen oder Dienen rund um die Uhr, sondern Jesus wusste auch ganz genau, wann er Zeit für sich braucht mit seinem Vater. Und der christliche Diener oder jemand, der mit Jesus unterwegs ist, ist keiner, dem man zu jeder Zeit alles fragen kann und der immer Ja sagen muss. Und völlig selbstlos und ohne eigenen Willen alles tun muss, was man von ihm verlangt. Er ist nämlich kein Sklave der Menschen, sondern höchstens Sklave Christi. Das ist was ganz anderes. Es ist entscheidend, wer dein Herr ist, wenn du Sklave bist. Ich glaube, dienen wird dann zu viel oder gefährlich, wenn aus deinem Dienen ein Bedienen wird. Du kannst nämlich anfangen, Menschen zu bedienen. Und ich glaube, das kann dich zerstören. Da gibt es ein zu viel. Und auch wenn du dienst, weil du denkst, du musst, und zwar nicht aus Gnade und Dankbarkeit Jesus gegenüber, dann kann das zu einem ganz schönen Krampf werden, weil du dann die Gefahr besteht, dass du Menschen anfängst zu bedienen. Es kann zwischendurch mal helfen, wenn du sagst, ich diene Jesus, weil ich muss. Das nennt man dann Gehorsam. Das ist wichtig. Aber wenn das die einzige und dauerhafte Motivation deines Dienstes ist, dann ist es die Frage, ob es Gehorsam ist oder Werksgerechtigkeit. Im Alten Testament steht es schon in Hosea 6, Vers 6. Denn an Liebe habe ich wohlgefallen und nicht am Opfer. An Gottes Erkenntnis mehr als an Brandopfern. Wahre Größe im Reich Gottes hat nichts mit der Quantität deines Dienstes zu tun, sondern mit der Qualität. Das ist schon ganz tief im Alten Testament verwurzelt. An Liebe habe ich wohlgefallen und nicht am Opfer. Nicht, dass du sagst, aus Gehorsam Jesus gegenüber mache ich alles und überall und alles, was ich gefragt werde. Hab den Satz schon öfters gesagt, ist einer meiner Lieblingszitate. Man kann Gott auch ehren, indem man eine Kartoffel schält, wenn man sie richtig schält. Das ist die Art von Dienst, glaube ich, von der Jesus hier spricht. Nicht die Quantität, sondern die Qualität. Und ich habe mich gefragt, woran merke ich das denn dann, ob ich jetzt diene oder ob ich nur noch bediene? Ich glaube, ein Merkmal vom Bedienen ist, wenn du eine Gegenleistung erwartest. Ja, das habe ich gesagt, das ist ein Merkmal des Bedienens, man erwartet eigentlich eine Gegenleistung, merkt man schon im Restaurant. Die erwarten eine Gegenleistung, wenn du da isst und trinkst, in Form von Geld. Und das wird manchmal so deutlich an so Sätzen wie, mir hat noch nie jemand Danke gesagt für das, was ich tue. Mir wurde noch nie Danke gesagt für das, was ich in der Gemeinde mache, was ich im anderen Menschen gegenüber vielleicht getan habe, obwohl ich ihm so gedient habe. Ich glaube, dass es immer angemessen und wertschätzend ist, jemanden für den Dienst zu danken, den er an einem tut. Aber du darfst es nicht erwarten. Wenn du es immer erwartest, dass du Danke gesagt bekommst, dann besteht die Gefahr, dass dein Dienst darauf reduziert wird. Ob du Danke gesagt bekommst, ob du Anerkennung bekommst. Und es ist schwer, ich erinnere mich auch noch an eine Story, als wir noch in der Schweiz waren, haben wir eine Obdachlose nach dem Gottesdienst eingeladen. Und die war bei uns zu Hause und das war schwer. Ich habe gedacht, das gibt's doch gar nicht. Meine Frau kocht extra Essen, wir kümmern uns um die, die darf duschen und Sachen trocknen und haben ihr noch Sachen mitgegeben, damit sie durch die Woche kommt und so weiter. Und du hast gemerkt, sie war richtig grantig. Ja. Kein Funke von Dankbarkeit oder irgendwas. Und dann denkst du, hey, jetzt musst du mir ein bisschen dankbar sein. Guck mal, wie ich dir helfe. So funktioniert das nicht. Und irgendwann habe ich gedacht, nein, willst du dieser Frau dienen? Oder willst du dafür Lorbeeren bei Jesus ernten? Und da, guck mal, was ich für ein toller Typ bin. Ich habe sogar eine Obdachlose eingeladen. Weiß nicht, wer das schon mal gemacht hat. Das ist bestimmt auf der Punkteskala ganz schön weit oben. Na, darum geht es nicht. Wenn wir für unseren Dienst Dankbarkeit erwarten, dann kann es dazu führen, dass wir es einfach nur noch aus Frust tun oder dass sich Frust einschleicht. Und damit meine ich nicht, dass es nicht gerechtfertigt ist, jemandem zu danken. Das ist absolut wichtig, aber wir sollten es auf der anderen Seite nicht erwarten. Und die beste Strategie, wenn du sagst, mir fehlt da Dankbarkeit, ist, fang selbst an zu danken. Fang an, einen neuen Stil zu prägen. Zu sagen, wenn ich mir das alles zu wenig Dankbarkeit ist, dann fange ich an zu danken. Und zwar so sehr, dass die anderen merken. Ein zweiter Punkt, wo wir merken, dass wir vielleicht am Dienen sind oder dass wir eine Gegenleistung erwarten für das, was wir tun, das ist so eine Art stille Abmachung vielleicht. Dafür gibt es kein Gesetz, aber manchmal denkt man so, wenn ich mich jetzt vor allem in der Gemeinde oder im Reich Gottes einsetze und Kindergottesdienst übernehme und jetzt sehe ich da meinen Nachbar, der ist eigentlich ja auch in der Gemeinde, aber der macht ja gar nichts. Und dann denke ich, ja, wenn ich hier schon was mache, dann muss der eigentlich auch was tun. Ist vielleicht eine bisschen spezielle Art von Gegenleistung, die man da erwartet. Aber es ist auch eine Art von Gegenleistung, dass ich sage, im Reich Gottes, wenn ich was tun, müssen die anderen auch was tun. Ja, hatten wir letzte Woche natürlich das Bild vom Körper und jeder hat seine Aufgabe und alles, aber wenn ich anfange zu erwarten, dass der andere Dinge tun muss oder vielleicht habe ich auch genau eine Vorstellung, was der andere tun muss, weil ich mache ja schon so viel, dann muss der auch mindestens so viel machen, dann kann mein Dienst auch bitter werden, weil ich eine Gegenleistung erwarte von den anderen. Und dann denkt man, es kann ja nicht sein, dass ich hier alles allein stemme, jeder muss da was machen. Aber der Punkt ist, warum tue ich das, was ich tue? Möchte ich Jesus dienen oder möchte ich irgendwas aufrechterhalten oder sagen, ja gut, das gab es jetzt schon seit 30 Jahren, dann muss ich da auch weiterarbeiten, damit das bloß nicht aufhört. Was will Jesus an dieser Stelle? Wie möchte Jesus, wo ich diene? Und vielleicht ein dritter Punkt, wo man irgendwie eine Gegenleistung erwartet, auch so im christlichen Dienst, ist vielleicht die Frage, was bringt's? Das ist heute auch ein bisschen populär. Man setzt sich dann dort ein, wo man sich super entfalten kann, wo man super was lernt. Ja, und sagt, hier komme ich voll voran. Das ist auch an sich nicht falsch. Nur auch da ist die Frage, wenn ich mich nur darauf fixiere und versteife, dass das, was ich gut kann, voll zur Geltung kommt und ich nur das tun möchte, dann ist die Frage, ja, auf was fokussiere ich mich da? Geht es dann darum, dass ich nur das mache, was mir gerade Spaß macht und was meine Gaben voll zur Geltung bringt? Es ist super, wenn ich dort arbeiten kann, wo meine Gaben voll zur Geltung kommen, aber Dienst ist mehr als nur das. Es ist auch eine Form von Gegenleistung. Wenn ich denke, ja, meine Gaben müssen dann dadurch super voll entwickelt werden. Ja, gibt es heute Kurse und alles und so Zeug. Ich möchte das alles nicht schlecht machen. Ich finde die Sachen gut, aber wenn wir uns nur darauf versteifen, kann unser Dienst zum Zwang werden. Ein zweiter Punkt, wo wir merken, dass wir bedienen, ist, wenn wir die Erwartungen der anderen bedienen. Ja, das hängt mit dem ein bisschen zusammen, was ich gerade gesagt habe. Wenn ich anfange, das zu tun, von dem ich denke, ja, das wird ja auch erwartet von den anderen. Und wenn ich mit meinem Dienst die Ansprüche und die Anforderungen anderer Menschen oder Geschwister bediene, dann kann mein Dienst zum Bedienen werden, weil dann tue ich mitunter nicht mehr das, was Jesus von mir will, sondern was andere Menschen denken, was jetzt gut und richtig sei fürs Reich Gottes oder für die Gemeinde. Und manchmal müssen wir uns fragen, geben wir den Menschen das, was sie wollen oder was sie brauchen? Die Frage stellt man sich, oder versuche ich mir als Pastor immer wieder zu stellen. Ja, was sagst du von hier vorne? Versuch das zu sagen, was Jesus mir sagt. Aber manchmal, da muss man immer wieder drum ringen und kämpfen. Und ich stelle mir diese Frage auch, wenn ich an dieser Stelle mal so ehrlich sein darf, auch als Pastor. Bin ich eigentlich ein Dienstleister oder bin ich ein Diener? Helfe ich Menschen in ihrer Not oder erfülle ich nur Erwartungen? Und der Gemeinde hat vermutlich jeder andere Vorstellung davon, wie ein Pastor dienen soll. Ja. Und wenn man als Pastor alles tut, was jeder will, dann wird man zum Dienstleister. Was ich spannend in dieser Geschichte finde, ist, dass Jesus von keinem verlangt zu dienen. Jesus sagt hier eigentlich, wer unter euch groß sein will, der sei euer aller Diener. Also du kannst auch sagen, das Reich Gottes ist mir gar nicht so wichtig, scheinbar. Also er sagt hier nicht, du musst, sondern er sagt, wer groß sein möchte. Ja, also er sagt, wenn du einen Ehrenplatz haben möchtest, dann sei der größte Diener. Und du kannst von keinem verlangen, dass er dient. Das ist das Spannende am Dienst. Das ist immer pur und freiwillig. Das ist, du kannst niemanden von jemandem verlangen zu dienen. Sobald du das tust, verlangst du von ihm, dich zu bedienen oder jemand anderes zu bedienen. Das ist so ein bisschen das Komische am Pastor sein. Das ist eigentlich der Einzige, von dem man verlangen kann zu dienen, ein Stück weit. Er wird ja auch bezahlt, gell? Da kann man das auch von ihm verlangen. Aber das funktioniert auch nicht. Sobald man verlangt, von jemand anderem zu dienen, verlangt man zu bedienen. Wenn dein Dienst dir keine Freude macht und du darin auch nicht die Notwendigkeit siehst, dann lass es besser. Ich glaube, wenn wir anfangen, einfach nur zu dienen, weil wir denken, das ist eine christliche Tugend, dann wird uns das irgendwann auffressen. Jesus verpflichtet hier niemanden zu dienen und das ist auf der einen Seite sehr befreiend und aber manchmal auch frustrierend. Ja, weil man denkt, ja, der Leib Christi ist ja auch eins und irgendwie soll ja jeder mitmachen. Also auf beiden Seiten manchmal schwierig, finde ich. Wenn wir anfangen, Menschen zu bedienen und das und immer nur auf das zu hören, was andere sagen, dann sind wir in der Gefahr, dass wir nicht mehr auf das hören, was Jesus sagt. Das heißt ja nicht, dass ein anderer Mensch mich auch mal auf einen Dienst hinweisen kann. Ja, das ist super wichtig. Aber wenn wir anfangen, nur das zu tun, dann bekommt unser Dienst manchmal so ein bisschen den Charakter eines Anstellungsverhältnisses. Es geht dann einfach nur noch darum, überhaupt was zu tun. Schließlich gehört das ja dazu. Und wenn ich so den Eindruck habe, ich bin ein Angestellter von Jesus, ja, dann, wo ich mal ihn bedienen kann, mal ab und zu oder so, und abends habe ich dann Feierabend oder irgendwann habe ich dann mal Feierabend. Ja, wenn wir dienen und bedienen vermischen, dann überfordert uns das. Ja, dann sagen wir, ich kann jetzt nicht mehr dienen. Aber meistens haben wir dann zu viel bedient. Und wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann bist du Sklave Christi. Ja, steht es in anderer Stelle im Neuen Testament. Entweder Sklave Christi oder Sklave der Sünde. Und wenn du Sklave Christi bist, dann bist du Sklave und Diener und kein Saisonarbeiter. Bei Jesus gibt es keine Saisonarbeiter. Der Sklave, der ist abhängig von der Gunst und vom Erfolg des Herrn. Ja, und wenn wir die Sklaven von Christus sind, dann sind wir an der richtigen Stelle. Und wir können uns bei Jesus nicht einkaufen, so als Saisonarbeiter für die guten und die schönen Jobs des Dienstes. Und wenn ich Feierabend habe, dann ist vorbei mit dem Dienen. Und wenn ich die Person treffe, dann ist eh schon vorbei mit Dienen, weil auf den habe ich keinen Bock. Aber nochmal, es geht darum, keine Gegenleistung zu erwarten. Das ist die Definition von Dienst. Jesus ist gekommen, um uns zu dienen. Und so sollen wir auch leben, anderen Menschen und Gott dienen und nicht in die Gefahr laufen, zu bedienen. Ich glaube, wenn wir andere bedienen, dienen wir auch sehr uns selbst. Die entscheidende Frage heute Morgen, damit will ich schließen, ist: Willst du einen Ehrenplatz im Reich Gottes? Der Titel der Predigt ist: Was möchtest du? Diese Frau hatte eine unverschämte Anfrage. Aber was dabei auch herauskommt, ist eine wahnsinnige Sehnsucht, in der Nähe von Jesus zu sein. Näher geht es nicht. Und das ist die entscheidende Frage heute Morgen: Was möchtest du? Möchtest du einen Ehrenplatz im Reich Gottes? Und dort dürfen wir, glaube ich, ein Stück weit auch diese Vermessenheit der Jünger haben, zu sagen: Ich will in Gottes Nähe sein. Ich will einen Ehrenplatz im Reich Gottes. Und zwar nicht für meine Ehre, sondern zur Ehre Gottes. Amen.